Herzlich willkommen Ihnen allen zur Sendereihe Katechismus, sagt Ihnen Marion Kuhl. Wir sind beim 7. Gebot angelangt, du sollst nicht stehlen, bei der Nummer 2415. Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz wird uns diese Artikel heute wieder auslegen. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Domherr.
Dankeschön.
Wo sind wir denn beim letzten Mal stehen geblieben?
Wie Sie sagten, sind wir im 7. Gebot und diese zweite Hälfte der Gebote sind ja eigentlich eine Ausfaltung dessen, was Nächstenliebe bedeutet. Und dieses 7. Gebot eben ist, wie wir schon angefangen haben zu sehen, etwas weiter als einfach der erste Eindruck erscheinen lässt, du sollst nicht stehlen. Es geht natürlich darum, dass wir fremdes Eigentum respektieren müssen, dass wir uns daran nicht vergreifen dürfen. Wir haben aber gesehen letztes Mal, dass ursprünglich eben dieses Gebot eigentlich darauf gerichtet war, den Menschenraub zu verbieten, dass es eben nicht erlaubt ist, Menschen zu versklaven, zu verknechten, sich am Leben bzw. an der Arbeitskraft eines anderen Menschen zu vergreifen. Also es ist viel grundsätzlicher anzusehen. Dann ging es darum, dass der Mensch eben auch ein Recht hat, überhaupt Eigentum zu haben, zu erwirtschaften, aber gleichzeitig er auch die Pflicht hat, dieses Eigentum nicht egoistisch allein für sich zu gebrauchen, sondern dabei immer auch an das Gemeinwohl zu denken. Hier ungefähr stehen wir im Moment.
Dann geht es jetzt bei dem nächsten Abschnitt weiter über die Achtung der Unversehrtheit der Schöpfung. Also du sollst nicht stehlen, wirklich ganz weit gefasst. Die Nummer 2415 für alle, die mitlesen wollen im Katechismus der katholischen Kirche. Das 7. Gebot verlangt auch, die Unversehrtheit der Schöpfung zu achten. Tiere, Pflanzen und leblose Wesen sind von Natur aus zum gemeinsamen Wohl der Menschheit von gestern, heute und morgen bestimmt. Die Bodenschätze, die Pflanzen und die Tiere der Welt dürfen nicht ohne Rücksicht auf sittliche Forderungen genutzt werden. Die Herrschaft über die belebte und die unbelebte Natur, die der Schöpfer dem Menschen übertragen hat, ist nicht absolut. Sie wird gemessen an der Sorge um die Lebensqualität des Nächsten, wozu auch die künftigen Generationen zählen. Sie verlangt Ehrfurcht vor der Unversehrtheit der Schöpfung.
Ja, wenn wir diese Gedanken bedenken, dann merken wir, wie unglaublich aktuell sie sind. Die gesamte Natur, die Schöpfung, ist dem Menschen anvertraut. Wenn wir ins erste Buch der Bibel, in das Buch Genesis schauen, dann wird dort klar, dass der Mensch eben wie ein guter Gärtner für die Natur sorgen muss. Das heißt, der Mensch hat nicht das Recht, die Natur so auszubeuten, dass sie dabei zugrunde geht, sondern muss sie hegen und pflegen, dass sie sich entfalten kann. Er darf sie nutzen, aber eben so, dass dadurch nicht zerstört wird, und er darf eben auch das, was die Natur dem Menschen gibt, nicht so egoistisch nutzen, dass es dann nicht mehr reicht für kommende Generationen. Also er muss auch an die Zukunft denken.
Tiere sind Geschöpfe Gottes und unterstehen seiner fürsorgenden Vorsehung. Schon allein durch ihr Dasein preisen und verherrlichen sie Gott. Darum schulden ihnen auch die Menschen Wohlwollen. Erinnern wir uns, mit welchem Feingefühl die Heiligen, zum Beispiel der heilige Franz von Assisi und der heilige Philipp Neri, die Tiere behandelten.
Ja, schön ist der Gedanke, dass eben Tiere durch ihr Dasein den Schöpfer preisen und verherrlichen. Wenn wir so in die Natur hineinschauen, in die Tierwelt, dann können wir ja nur staunen über die große Fantasie des Schöpfers, wie unglaublich vielfältig und großartig diese Tierwelt eigentlich ist. Und auch für die Tiere hat der Mensch eben Sorge zu tragen. Er hat sie gut zu behandeln. Und es wird hier auf das Beispiel der Heiligen verwiesen. Ich darf hier vielleicht eine kleine persönliche Anekdote einflechten. Ich kümmere mich seit einiger Zeit um einen ganz netten kleinen Pudel. Und dann hat mir eine Frau vorgeworfen, für sie ist ja der Pudel wichtiger als der liebe Gott. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, jedes Mal, wenn ich diesen Pudel anschaue, steigt in meiner Seele das Gotteslob auf, dass dem lieben Gott ein so nettes Geschöpf gelungen ist. Also das ist eigentlich die Haltung, die wir haben dürfen. Tiere sind uns anvertraut. Tiere sind Ausdruck der Großartigkeit und der Schönheit der Schöpfung und damit des Schöpfers.
Gott hat die Tiere unter die Herrschaft des Menschen gestellt, den er nach seinem Bild geschaffen hat. Somit darf man sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie zähmen, um sie dem Menschen bei der Arbeit und in der Freizeit dienstbar zu machen. Medizinische und wissenschaftliche Tierversuche sind in vernünftigen Grenzen sittlich zulässig, weil sie dazu beitragen, menschliches Leben zu heilen und zu retten.
Also hier wird nun gesagt, was vereinbar ist mit der Sorge oder der Tatsache, dass Gott die Tiere dem Menschen anvertraut hat. Man darf sich der Tiere zur Ernährung bedienen, man darf die Felle nutzen zur Herstellung von Kleidern. Selbstverständlich darf man auch die Tiere zähmen und ihre Arbeit nutzen, auch für die Freizeit. Das ist alles in Ordnung, sogar medizinische und wissenschaftliche Tierversuche sind, aber da ist eine Einschränkung in vernünftigen Grenzen sittlich zulässig. Es gibt nicht einfach generell sind Tierversuche erlaubt. In der nächsten Nummer wird da noch etwas dazu präzisiert. Aber eben in einem vernünftigen Rahmen in Hinsicht auf das Ziel, dass eben dann die Ergebnisse aus diesen Tierversuchen helfen, menschliches Leid zu heilen und zu retten. In diesem Rahmen sind sie zulässig.
Es widerspricht der Würde des Menschen, Tiere nutzlos leiden zu lassen und zu töten. Auch ist es unwürdig, für sie Geld auszugeben, das in erster Linie menschliche Not lindern sollte. Man darf Tiere gern haben, soll ihnen aber nicht die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt.
Hier ist ein wichtiger Grundsatz enthalten. Also es widerspricht der Würde des Menschen, unserer eigenen Würde, wenn wir eben Tiere nutzlos leiden lassen und sie nutzlos eben ohne einen töten. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, wie sich eigentlich die ganze Tierhaltung entwickelt hat. So diese Fleischproduktion in Tierfabriken sozusagen, also Ideen aus der Industrialisierung Eingang gefunden haben in der Tierhaltung. Das scheint mir doch manchmal die Grenze des Zulässigen zu überschreiten. Und man kann schon sagen, wenn Tiere überhaupt nicht mehr artgemäß gehalten werden, dass das auch ein Leiden verursacht auf Seiten dieser Geschöpfe, das schon problematisch ist. Also ich meine, dass wir das mindestens sehr ernsthaft überdenken sollten, wie wir gerade in der Fleischproduktion oder auch wenn ich an die Tiertransporte denke, wenn man da sieht, wie Tiere wegen irgendwelchen wirtschaftlichen Vorgegebenheiten oder wegen des Profites dann über hunderte von Kilometern auf Lastwagen transportiert werden, weil der Transport billiger ist als die Schlachtung im eigenen Land und sie dann in einem anderen Land zu anderen Bedingungen zum Beispiel geschlachtet werden. Also mir scheint, dass hier manches im Argen liegt und dass hier die Tierschützer doch ihren Finger auf eine Wunde unserer Gesellschaft legen.
Sie hören die Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Es geht jetzt um die Soziallehre der Kirche. Wir sind bei der Nummer 2419. Dieser Artikel aus dem siebten Gebot legt uns Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz vor. 2419 für alle, die mitlesen wollen im Katechismus der katholischen Kirche. Die christliche Offenbarung führt zu einem tieferen Verständnis der Gesetze des gesellschaftlichen Lebens. Die Kirche erhält durch das Evangelium die volle Offenbarung der Wahrheit über den Menschen. Wenn sie ihren Auftrag, das Evangelium zu verkünden, erfüllt, bescheinigt sie dem Menschen im Namen Christi seine Würde und seine Berufung zu personaler Gemeinschaft. Sie lehrt ihn die Forderungen der Gerechtigkeit und der Liebe, die der göttlichen Weisheit entsprechen.
Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass der Katechismus hier eben einen größeren Einschub macht, dass er hier sozusagen in einer gerafften Form die Soziallehre der Kirche einfügt. In der Soziallehre geht es eben doch stark darum, wie der Mensch mit den irdischen Gegebenheiten umgeht, mit Besitz, mit Gerechtigkeit, Sozialordnung, also die gesellschaftliche Ordnung, Arbeitsrecht, Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und so weiter. Und der Katechismus baut diesen Teil eben deswegen beim siebten Gebot ein, weil es hier auch um den gerechten Umgang mit diesen materiellen Dingen geht. So wie er im vierten Gebot, wo es um das Verhältnis zu den Eltern geht, um die Familie geht, dann eben auch den Plan Gottes für die Familie einbaut. Oder also so ganz grundsätzliche Dinge sagt, auf deren Hintergrund man dann besser verstehen kann, was nun eben gegen dieses siebte Gebot verstößt. Und hier also geht es um die Soziallehre der Kirche. Und zunächst einmal wird begründet, warum die Kirche eben hier überhaupt etwas zu sagen hat. Und die Offenbarung, also was Gott eben den Menschen zu seinem Heil geoffenbart hat, das wirft eben ein Licht hinein in das ganze Leben des Menschen und von daher auch auf diese Dinge, um die es in der Soziallehre geht. Also im Licht der Offenbarung spricht die Kirche, sagt etwas aus über den Menschen, über die Wahrheit des Menschen, über die Würde des Menschen. Und von daher ist es zu verstehen, dass die Kirche überhaupt eine Soziallehre hat.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2420. Die Kirche fällt auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet ein sittliches Urteil, wenn die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen es verlangen. Im Bereich der Moral hat sie eine andere Sendung als die staatliche Gewalt. Die Kirche kümmert sich um die zeitlichen Belange des Gemeinwohls, weil diese auf das höchste Gut, unser letztes Ziel, hingeordnet sind. Sie ist bestrebt, die richtige Einstellung zu den irdischen Gütern und den gesellschaftlich-wirtschaftlichen Beziehungen zu verbreiten.
Also die Kirche ist nicht direkt eine Expertin in den Fragen des wirtschaftlichen Lebens, wirtschaftlicher Theorien, aber die Kirche versteht etwas über das Seelenheil, sie versteht etwas vom Gemeinwohl, und sobald wirtschaftliche, gesellschaftliche Dinge eben die Menschenwürde, die Menschenrechte und auch die letzte Hinordnung des Menschen auf sein letztes Ziel betreffen, da ist die Kirche berufen, dazu auch etwas sagen zu dürfen. Und sie will uns helfen, eben die richtige Einstellung zu den irdischen Gütern zu bekommen, dass wir eben nicht uns völlig abhängig machen von diesen irdischen Realitäten, weil wir ja unsere wahre Heimat nicht in dieser Welt haben, sondern im Himmel.
Die Soziallehre der Kirche entwickelte sich im 19. Jahrhundert, veranlasst durch die Konfrontation des Evangeliums mit der modernen Industriegesellschaft, ihren neuen Strukturen zur Herstellung von Verbrauchsgütern, ihrer neuen Auffassung von der Gesellschaft, dem Staat und der Autorität und ihren neuen Arbeits- und Eigentumsformen. Die Entwicklung der Wirtschafts- und Soziallehre der Kirche bezeugt den bleibenden Wert der kirchlichen Lehrtätigkeit sowie den wahren Sinn ihrer stets lebendigen und wirksamen Überlieferung.
Die Soziallehre der Kirche hat also einen ganz konkreten Ausgangspunkt, eben die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Das war ein gewaltiger Umbruch. Das kann man sich heute kaum noch so richtig vorstellen. Davor eben war die normale Arbeitswelt, das Handwerk und die Landwirtschaft. Und mit der Industrialisierung kamen ganz neue Probleme auf den Menschen zu. Zum Beispiel die Trennung vom Ort, wo man wohnt und dem Ort, wo man arbeitet. In einem Bauernbetrieb, auch in einem Handwerksbetrieb ist das alles noch relativ persönlich und familiär. Die Fabrik ist dann etwas völlig Neues in der ganzen Ausgestaltung der Arbeitsprozesse. Wir erinnern uns, dass im 19. Jahrhundert eben im Zusammenhang mit dieser Industrialisierung, mit der Entstehung von Fabriken, mit der Massenherstellung von Gütern, mit lohnabhängigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch dann der Marxismus entstanden ist als der Versuch, irgendwie eine Vision zu entwickeln für das Proletariat. Proletariat war eben wirklich die Unterschicht der Arbeitnehmer. Und die Kirche hat aber eben da nicht geschwiegen, sondern mit großen Sozialenzykliken haben die Päpste versucht zu reagieren auf diese Herausforderung durch die Industrialisierung. Und daraus ist dann eben das entstanden, was man die Soziallehre der Kirche nennt.
Die Soziallehre der Kirche besteht aus einem Lehrgefüge, das sich dadurch bildet, dass die Kirche die geschichtlichen Ereignisse unter dem Beistand des Heiligen Geistes im Licht der gesamten Offenbarung Christi deutet. Diese Lehre wird für Menschen guten Willens umso annehmbarer, je stärker sich die Gläubigen in ihrem Verhalten von ihr bestimmen lassen.
Ja, eben, es ist die Antwort, die die Kirche gibt auf diese modernen Herausforderungen, und sie gibt sie unter dem Beistand des Heiligen Geistes, der ihr verheißen ist, im Licht der gesamten Offenbarung Christi. Und je mehr man sich in die tiefen Begründungen aus dem Glauben hineindenkt, hineinvertieft, desto besser wird man sie auch annehmen können.
Die Soziallehre der Kirche legt Grundsätze für die Reflexion vor, erarbeitet Maßstäbe des Urteilens und gibt Wegweisungen zum Handeln. Jedes System, in dem die gesellschaftlichen Beziehungen ausschließlich durch wirtschaftliche Faktoren bestimmt werden, widerspricht der Natur der menschlichen Person und ihrer Handlungen.
Der Mensch ist eben mehr als ein Arbeitswesen, ein Arbeitstier, sondern der Mensch hat noch ganz andere Fragen, Ziele, Sinngebungen. Die Familie ist sehr wichtig, die Weitergabe des Lebens. Ich darf also die Religion, die eben die letzten Ziele formuliert, ich darf also eben die Gesellschaft nicht nur bestimmt sein lassen von wirtschaftlichen Faktoren, sondern es geht immer wieder um die menschliche Person, die Personwürde. Und aber eben die Soziallehre der Kirche, die regelt nicht alles bis ins Einzelne, sondern sie formuliert allgemeine Grundsätze für die Reflexion, wie es hier heißt, Maßstäbe, mit Hilfe derer wir urteilen können, und relativ allgemeine Wegweisungen des Handelns. Also es sind eher prinzipielle Überlegungen und nicht Weisungen, die irgendwie ins ganz konkrete Wirtschaften hineinreichen.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2424. Eine Theorie, die den Profit zur alleinigen Regel und zum letzten Zweck aller wirtschaftlichen Tätigkeit macht, ist sittlich unannehmbar. Ungezügelte Geldgier zieht böse Folgen nach sich. Sie ist eine der Ursachen der zahlreichen Konflikte, die die Gesellschaftsordnung stören. Systeme, die um einer kollektivistischen Organisation des Produktionsprozesses willen grundlegende Rechte der Einzelpersonen und der Gruppen hinten ansetzen, widersprechen der Würde des Menschen. Alles, was die Menschen zu bloßen Profitmitteln erniedrigt, knechtet den Menschen, führt zur Vergötzung des Geldes und trägt zur Ausbreitung des Atheismus bei. Im Matthäusevangelium heißt es, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.
In dieser Nummer sind sozusagen zwei Extreme, Systeme in die Schranken gewiesen. Also eine Theorie, die den Profit zur alleinigen Regel und zum letzten Ziel aller wirtschaftlichen Tätigkeit macht, ist sittlich unannehmbar. Also eine Wirtschaftsordnung, die allein auf einem maximalen Profit aus ist, das ist unannehmbar. Das wäre sozusagen ein primitiver Kapitalismus. Und das andere, Systeme, die um einen kollektivistischen Organisation des Produktionsprozesses willen grundlegende Rechte in Frage stellen, das wäre die kommunistische Variante. Also sind natürlich jetzt in wenigen Sätzen sind hier Extreme sozusagen formuliert. Also der Kapitalist, der ist nur aufs Geld aus und tritt im Grunde genommen die Menschenrechte allein um des Geldes willen. Und der Kommunismus verficht diese Ideologie der allgemeinen Gleichheit und hat seine Ziele, denen er alles unterordnet, ein totalitäres System, wo nur das Kollektiv zählt, eben die Arbeiterklasse, wo dann aber der einzelne Arbeiter überhaupt nichts mehr zählt. Und jeder irgendwie im Kampf der Ideologien gegeneinander eben auch geopfert werden kann. Das ist auch von der Kirche völlig abgelehnt. Weder Kapitalismus noch Kommunismus, könnte man vielleicht sagen, sind vertretbare Wege.
Die Kirche hat die totalitären und atheistischen Ideologien abgelehnt, die in neuerer Zeit mit dem Kommunismus oder dem Sozialismus einhergingen. Andererseits hat sie in der Handlungsweise des Kapitalismus den Individualismus oder den absoluten Primat der Marktgesetze über die menschliche Arbeit abgelehnt. Die ausschließliche Regulierung der Wirtschaft zur zentralistische Planung verdirbt die gesellschaftlichen Beziehungen von Grund auf. Ihre ausschließliche Regulierung durch das Gesetz des freien Marktes verstößt gegen die soziale Gerechtigkeit, denn es gibt unzählige menschliche Bedürfnisse, die keinen Zugang zum Markt haben. Deshalb ist auf eine vernünftige Regelung des Marktes und der wirtschaftlichen Unternehmungen hinzuwirken, die sich an die rechte Wertordnung hält und auf das Wohl aller ausgerichtet ist.
Hier wird nun die eine oder eigentlich diese beiden Ideologien beim Namen genannt, eben Kommunismus oder Sozialismus auf der einen Seite und Kapitalismus auf der anderen Seite. Es wird zunächst einmal für eine Marktwirtschaft plädiert, aber dann doch daran erinnert, dass es Dinge gibt, die sich nicht über den Markt regeln lassen. Deswegen entspricht wohl am ehesten der christlichen Soziallehre die soziale Marktwirtschaft. Das heißt, eine Marktwirtschaft, die eben nicht alles dem Markt überlässt, sondern den Markt, wo es notwendig ist, durch soziale Überlegungen korrigiert, könnte man vielleicht sagen.
Wir sind in der Sendung Katechismus beim siebten Gebot angelangt und dabei haben wir gerade die Artikel gelesen über die Soziallehre der Kirche und beginnen jetzt mit dem Abschnitt 4 Wirtschaftsleben und soziale Gerechtigkeit. Für alle, die mitlesen wollen, wir sind bei der Nummer 2426. Die Nummer 2426. Die Entfaltung des Wirtschaftslebens und die Steigerung der Produktion haben den Bedürfnissen der Menschen zu dienen. Das wirtschaftliche Leben ist nicht allein dazu da, die Produktionsgüter zu vervielfachen und den Gewinn oder die Macht zu steigern. Es soll in erster Linie im Dienst der Menschen stehen, des ganzen Menschen und der gesamten menschlichen Gemeinschaft. Die wirtschaftliche Tätigkeit ist, gemäß ihren eigenen Methoden, im Rahmen der sittlichen Ordnung und der sozialen Gerechtigkeit so auszuüben, dass sie dem entspricht, was Gott mit dem Menschen vorhat.
Im Abschnitt 3, überschrieben Soziallehre der Kirche, ging es ein bisschen so um die Herkunft dieser Soziallehre, um den Anlass. Und jetzt im Abschnitt 4, Wirtschaftsleben und soziale Gerechtigkeit, da geht es mehr nun um das Inhaltliche, um inhaltliche Aspekte dieser Soziallehre. Und hier wird nun ein bisschen relativiert, die Bedeutung eben einfach einer bloßen Steigerung der Produktivität. Es wird gesagt, sie haben die Steigerung der Produktivität habe den Bedürfnissen der Menschen zu dienen. Überlegen wir einmal, wie viel heute eigentlich produziert wird, das wir im Grunde, wenn wir ehrlich sind, gar nicht unbedingt brauchen. Die ganze Werbung ist daraufhin angelegt, in uns Bedürfnisse zu wecken, die wir sonst gar nicht hätten, damit diese Produkte, die hergestellt werden, eben auch verkauft werden können. Hier merken wir, dass das, was der verstorbene Papst eben den Konsumismus genannt hat, also diese ganze Konsumgüterindustrie, eine Gefahr auch für uns Menschen ist, weil sie uns eigentlich eher vom Wesentlichen ablenkt. Wenn man einmal schaut, wie Klöster wirtschaften, dann sieht man, dass die eigentlich mit viel weniger Arbeit auskommen. Also ein Kloster, habe ich einmal so beobachtet, kommt mit vielleicht 6 Stunden Arbeit höchstens aus. Und es erwirtschaftet genügend, dass die Ordensleute in dem Kloster ein anständiges Leben führen können. Also sie hungern nicht, sie haben, was sie brauchen, aber man kann sich dann keinen Luxus leisten. Und in unserer Gesellschaft eben wird die Produktion von Gütern, auch von Luxusgütern, so betont, dass natürlich, wenn ich alle diese Bedürfnisse stillen will, dann muss ich auch entsprechend viel arbeiten. Und dann kommen andere Dinge im Leben zu kurz, die eben auch wichtig sind für ein menschenwürdiges Leben. Und hier, glaube ich, ist es wichtig, auch die Grenzen eben zu sehen, dieser rein wirtschaftlichen Gesichtspunkte und der Herstellung eben von Gütern. Also es ist eigentlich irgendwie ein Wahnsinn, dass bei uns Güter hergestellt werden, die wir gar nicht unbedingt brauchen, und andere Güter, die an ganz wichtige Güter fürs Überleben fehlen, dann in anderen Regionen der Welt. Und dann spüren wir, dass das eben etwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat.
Die menschliche Arbeit ist das unmittelbare Werk der nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen. Diese sind dazu berufen, miteinander das Schöpfungswerk fortzusetzen, indem sie über die Erde herrschen. Die Arbeit ist somit eine Pflicht. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, heißt es im 2. Thessalonicher Brief. Die Arbeit ehrt die Gaben des Schöpfers und die empfangenen Talente. Sie kann auch erlösend sein, indem der Mensch in Vereinigung mit Jesus, dem Handwerker von Nazareth und dem gekreuzigten Folgen Golgotha, die Mühen der Arbeit auf sich nimmt, arbeitet er gewissermaßen mit dem Sohn Gottes an dessen Erlösungswerk mit. Er erweist sich als Jünger Christi, indem er bei der Tätigkeit, die er auszuführen hat, Tag für Tag sein Kreuz auf sich nimmt. Die Arbeit kann ein Mittel der Heiligung sein und die irdische Wirklichkeit mit dem Geiste Christi durchdringen.
Hier wird ganz Wichtiges gesagt über die Bedeutung der menschlichen Arbeit. Die Arbeit ist also nicht nur einfach eine Fron, ein Sklavendienst, sondern sie hat etwas zu tun, dass der Mensch, die Menschen auch gemeinsam das Schöpfungswerk fortsetzen. Also die Arbeit ist auch nicht nur Folge der Sünde. Wir erinnern uns, nach dem Sündenfall sagt Gott zum Adam: im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen. Natürlich hat die Arbeit auch etwas mit dem Sündenfall zu tun. Der Charakter der Arbeit hat sich verändert, aber nicht ihre Würde. Und diese Nummer des Katechismus trägt dem Rechnung, indem sie eben auch eine Brücke schlägt zum Kreuztragen, das ja auch etwas zu tun hat mit der Erlösung aus der Sklaverei der Sünde. So wird die Arbeit eigentlich eine ganz wichtige Tätigkeit des Menschen. Sie ist eine Pflicht, aber natürlich ist das alles sehr kompliziert dann, wenn die Arbeit so schlecht verteilt ist, dass es eben Menschen gibt, die keine Arbeit haben. Wichtig scheint mir noch zu sein, eben dieser letzte Satz: die Arbeit kann ein Mittel der Heiligung sein und die irdische Wirklichkeit mit dem Geiste Christi durchdringen. Das ist ein Gedanke, den der heilige José María Escrivá, der Begründer des Opus Dei, sehr betont hat, und das war zu seiner Zeit etwas Neues. Also früher hatte man so die Vorstellung, wenn ich heilig werden will, muss ich Priester werden oder ins Kloster gehen. Aber in meinem Alltag, an meiner Arbeitsstelle, da kann ich nicht heilig werden. Und er hat dann gesagt, nein, eben durch die Arbeit selber ist ein Mittel der Heiligung, wenn ich eben die irdische Wirklichkeit mit dem Geiste Christi durchdringe. Und dieser Gedanke, welchen der Gründer des Opus Dei eben so herausgestrichen hat, der wurde dann auch durch das Zweite Vatikanische Konzil aufgenommen und ist damit auch zum Gemeingut der Lehre der Kirche geworden.
Bei der Arbeit übt und verwirklicht der Mensch einen Teil seiner natürlichen Fähigkeiten. Der Hauptwert der Arbeit kommt vom Menschen selbst, der sie vollzieht und für den sie bestimmt ist. Die Arbeit ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Arbeit. Jeder soll aus der Arbeit die Mittel gewinnen können, um für sich und die Seinen zu sorgen und sich für die menschliche Gemeinschaft nützlich zu erweisen.
Ja, dieser wichtige Grundsatz, die Arbeit ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Arbeit. Also die Arbeit ist ein wichtiger Teil seiner Entfaltung. Und hat von daher eben auch ihre Bedeutung und ihre Würde. Aber wir an allen Ecken merken wir, wie gefährdet diese Dinge sind. Also jeder soll aus der Arbeit die Mittel gewinnen können, um für sich und die Seinen zu sorgen und sich für die menschliche Gemeinschaft nützlich zu erweisen. Vor vielleicht 50, 60 Jahren hat man das noch so verstanden, dass eben ein Familienvater so viel verdient hat, um mit dem Familienlohn auch eben das Leben der Seinen sichern zu können. Heute ist es so, dass ein Gehalt in der Regel nicht mehr reicht, um eine Familie zu ernähren. Und so wird ein Druck ausgeübt, eben dass beide Elternteile eine berufliche Arbeit ausüben müssen, mit den ganzen Problemen, die damit verbunden sind, in der Betreuung der Kinder.
Jeder hat das Recht auf wirtschaftliche Unternehmung. Jeder darf und soll seine Talente nutzen, um zu einem Wohlstand beizutragen, der allen zugutekommt und um die gerechten Früchte seiner Mühe zu ernten. Er soll darauf bedacht sein, sich dabei an die Regelungen zu halten, die rechtmäßigen Autoritäten zugunsten des Gemeinwohls erlassen haben.
Also das Recht auf wirtschaftliche Unternehmung ist darin begründet, dass der Mensch eben die Fähigkeit hat und das Bedürfnis hat, sich zu entfalten, kreativ zu sein, eben das Schöpfungswerk fortzusetzen. Und von daher darf der Staat ihm nicht dieses Recht, wirtschaftlich tätig zu werden, unterbinden. Man kann an das Evangelium von den unterschiedlichen Talenten denken. Jeder hat seine Talente bekommen, aber jede Gabe, die ich bekomme, jede Fähigkeit ist auch eine Aufgabe, die ich eben nutzen darf, nutzen soll und so nutzen soll, dass ich sie nicht einfach allein für mich nutze, sondern dass der Ertrag auch anderen zugute kommt.
Wir kommen hier beim Katechismus der katholischen Kirche heute über das siebte Gebot in die Abschlussrunde. Eine Hörerin hat sich schon gemeldet, eine Hörerin, die nicht genannt werden möchte, aus dem Magrefelder Land, aus der Südwestecke Deutschlands. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich aus dem letzten Kapitel, was die Arbeit der beiden Eltern angeht, wenn der Gehalt des Vaters nicht ausreicht, das ist eine große Notlage, die entstanden ist und viel mehr Beachtung verdiente. Und zwar müssten Dinge geändert werden, zum Beispiel in den Kliniken würde ich vorschlagen, dass die Arbeit einteilen, dass die anders so eingeteilt wird, dass die eine Mutter, die auch arbeiten muss, die aber am Morgen nur 5 Stunden arbeiten kann und keine 7 Stunden, dass eben der Plan, der Stundenplan der Arbeitszeit in den Kliniken grundsätzlich geändert würde. Dann würden viel mehr Frauen, die Arbeit suchen, wieder eine Stelle bekommen. Ich habe selber 5 Kinder, 3 im medizinischen Dienst und eine Tochter ist dabei, die keine Arbeit bekommt, weil sie noch ein Kind hat, was sie am Nachmittag betreuen muss. Und der Vater verdient mit seiner 5-köpfigen Familie gerade als Altenpfleger 1.400 Euro. Das ist einfach nicht zu schaffen. Das sind soziale Ungerechtigkeiten, die man mehr beachten müsste. Das möchte ich sagen. Und ich glaube, im Sinne von vielen Müttern und auch Eltern gesprochen zu haben.
Ja, danke schön.
Bitte sehr.
Herr Domherr, möchten Sie noch was dazu sagen?
Ja, das Problem besteht tatsächlich so, wie diese Frau das geschildert hat. Ich denke aber, dass es nur ein Teil ist, was sie als Lösung vorschlägt. Im Grunde genommen mit dieser Idee, die Arbeitszeiten so flexibel zu handhaben, dass eben es für Eltern günstiger wird. Das ist sicher eine wichtige Möglichkeit, um die Not zu lindern. Aber das grundsätzliche Problem dahinter ist eben dieses, dass es keinen Familienlohn mehr gibt für denjenigen Elternteil, der nun die Hauptlast der Arbeit auf sich nimmt, und dass man eben durch dieses System, dass eben nur die Einzelperson entlöhnt wird, ohne Rücksicht auf die Familie, eben viele Mütter und Väter zwingt, dass beide dann arbeiten müssen. Und das ist eben, ich glaube, im Interesse der Kinder wäre es eben besser, man würde, ich sage jetzt einmal, den Vätern einen solchen Lohn geben, dass die Mütter und die Familien gut leben können, ohne dass die Mutter noch arbeitet, und eben die Kinder dann wirklich die Betreuung durch die eigene Mutter haben, die sie wirklich brauchen. Mir scheint, dass das alles zusammenhängt mit einer sehr individualistischen Auffassung vom Menschen. Jeder Mensch wird für sich genommen als Individuum, hat eine Stelle als Individuum, wird entlöhnt als Individuum. Und dann steht eben auf der einen Seite der Einzelne und auf der anderen Seite der Staat oder die Wirtschaft. Und die Familie als Lebenseinheit, als Zelle des Volkes und wird eigentlich zu wenig gewichtet. Und das scheint mir das Grundproblem zu sein, dass man die Familie als Ganze zu wenig ernst nimmt. Auch als Einheit des Lebens, als erste Schule des sozialen Verhaltens. Und ich glaube, das ist eben die Folge einer Weltanschauung, die im Ansatz schon problematisch ist, dass man eben den Einzelnen isoliert betrachtet als Individuum. Dieser Individualismus, von dem auch die letzten Päpste immer wieder gesprochen haben. Und dann ist im Grunde genommen die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist dann der Versuch, eben diese Folgen zu mildern. Und dagegen kann man wirklich nichts sagen. Das ist dann ein notwendiger Schritt. Aber das Grundproblem scheint mir eben noch tiefer zu liegen.
Ja, also es gibt viel zu tun. Dankeschön für diese Antwort und auch für diese Anfrage. Ein Gruß auch an die Hörerin, die sich damit eingebracht hat. Ja, die Zeit ist um. Danke Ihnen, Herr Domherr, für diese Erklärungen auch zu diesen Artikeln. Für alle diejenigen, die die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD davon bestellen. Sie können an Radio Horeb auch schreiben. Radio Horeb CD-Dienst. Postfach 1165 in 87501 Immenstadt, oder Sie rufen unter der 0700 75 25 75 20. Diejenigen, die Internetzugang haben, können natürlich auch direkt auf die Homepage gehen, www.horeb.org, und auch diese Sendung bestellen oder als Podcast dann auch herunterladen. Herr Domherr, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns die gute Schöpfung anvertraut hat, damit wir sie nutzen. Gepriesen sei der Sohn, der selber gearbeitet hat in der Werkstatt des heiligen Josef. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns beisteht, uns durch unsere Arbeit zu heiligen. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Dankeschön und alles Gute in die Schweiz.
Danke auch.
Ja, danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.